SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Lena Stadler.
Die Schulen bleiben in der Corona-Krise vorerst weiter geschlossen und niemand weiß, wann alle Schülerinnen und Schüler wieder richtigen Unterricht haben werden. Welche Folgen die andauernden Schulschließungen haben, damit beschäftigt sich Professor Ludger Wössmann vom IFO-Institut in München. Er leitet dort das Zentrum für Bildungsökonomik. Herr Wössmann, Sie gehen davon aus, dass die Schulschließungen nicht nur zu hohen psychischen und sozialen Belastungen führen, sondern auch ökonomische Kosten verursachen. Inwiefern?
Ja, es ist natürlich so, dass jetzt auch viele Lerninhalte nicht vermittelt werden, dass einfach Kompetenzen, ich sag mal, was die Kinder einfach lernen im mathematischen Bereich, aber auch im Lesen, im Textverständnis, im naturwissenschaftlichen Bereich, in allen Fächern ein Stück weit zurückbleiben wird. Wie groß das genau ist, wissen wir in Deutschland derzeit nicht. Leider gibt es eigentlich keine Lernstandserhebungen, die das sagen könnten. Aber zum Beispiel eine sehr gute Studie aus den Niederlanden hat gezeigt, da wo Tests stattgefunden haben, dass es schon 1:1 so ist, dass quasi die ausgefallenen Schulen sich in ausgefallenes Wissen umgesetzt haben. Und dann gibt es sehr viele Studien dazu, die zeigen, dass solche Kompetenzen tatsächlich später am Arbeitsmarkt sich sehr stark auswirken.
Genau, eine Ihrer Berechnungen lautet nämlich, wer ein Drittel eines Schuljahres verliert, wird auf das gesamte Berufsleben gerechnet 3% weniger verdienen. Wie kommen Sie denn zu dieser Berechnung?
Ja, es gibt viele Studien, die die Kompetenzen, die man in der Schule erlernt hat, mit dem späteren Einkommen in Verbindung setzt. Und die haben eigentlich sehr konsistente Befunde, die so sagen, dass in etwa das, was man in einem Schuljahr erlernt, rund 10% höhere Einkommen bedeutet. Und dementsprechend heißt das, je nachdem, wie viel jetzt an Lernen ausgefallen ist, müssen wir halt mit Einbußen rechnen. Wenn im Durchschnitt vielleicht ein Drittel des Lernens eines Schuljahres ausgefallen ist, dann ist das eben entsprechend gut 3%, was wir an geringeren Lebenseinkommen erwarten müssen. Das ist natürlich, hängt davon ab, wie viel jetzt wirklich gelernt wurde. Bei Kindern, wo weniger ausgefallen ist, wird der Einkommensverlust nicht so hoch sein. Aber wir wissen auch, dass eben beim Lernen Stillstand Rückschritt bedeutet. Das heißt, Kinder, die nahezu gar nichts gemacht haben in der Zeit, und da gab es sehr viele von leider, da müssen wir sogar davon ausgehen, dass sie einen Rückschritt in ihren Kompetenzniveaus hatten, dass die Lehrer eigentlich wieder viel weiter zurück ansetzen müssen und nochmal anfangen müssen. Und da müssen wir dann sogar noch mit höheren Einkommenseinbußen rechnen.
Ich dachte jetzt aber immer, Abschluss ist Abschluss. Also wer einen Hauptschulabschluss, die mittlere Reife oder das Abi hat, dem stehen viele Wege ins Berufsleben offen, egal ob er oder sie dann 3 Monate mehr oder weniger gelernt hat, hätte ich jetzt gedacht.
Nee, ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Es ist eben wirklich das, was Wichtige ist, und das zeigt die Forschung eben, ist das, was man tatsächlich erlernt hat. Es ist nicht nur, ob man ein Stück Papier in der Hand hat. Und am Ende des Tages setzen sich diese Effekte der Kompetenzen über die Effekte des reinen Abschlusses hinweg. Das soll eben auch heißen, es gibt jetzt einige, die argumentieren, ja gut, wenn jetzt aber der ganze Jahrgang weniger gelernt hat, dann ist es ja nicht so schlimm, dann gilt das ja für alle. Ich glaube, das ist eine ganz große Fehleinschätzung. Denn wenn alle weniger gelernt haben, haben alle sozusagen, sind weniger kreativ, haben weniger die Grundlagen, die sie später für ihren jeweiligen Job brauchen. Sie können sich weniger einsetzen, um Innovationen hervorzubringen. Und darum wird eben insgesamt weniger produziert werden. Der Kuchen wird kleiner werden, der zu verteilen ist.
Das haben Sie auch beziffert. Sie benennen den Schaden für die Volkswirtschaft bis Ende des Jahrhunderts mit 2,5 Billionen Euro. Das ist eine enorm hohe Zahl. Fällt es dann tatsächlich so groß aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur weil die Schulen ein paar Wochen zu sind?
Nicht nur, weil die Schulen ein paar Wochen zu sind. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn früher die Schulen für die 3 Wochen bis Ostern geschlossen geblieben wären, das könnte man ja wieder aufholen. Aber es gibt viele Belege dafür, dass längere Schulschließungen eben nicht so leicht wieder aufzuholen sind. Und ich glaube, da dürfen wir uns jetzt nichts mehr vormachen. Es wird erhebliche Verluste geben. Genau. Und das fällt dann zum einen bei den Einkommensmöglichkeiten der Einzelnen an. Da haben wir drüber geredet. Aber am Ende des Tages bedeutet das eben auch Einbußen für die gesamte Volkswirtschaft. Unser Bruttoinlandsprodukt wird langsamer wachsen, und das werden wir dann alle zu spüren bekommen. Das sind Effekte, die jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren sichtbar sind, weil bis dahin sind ja die meisten Schüler noch gar nicht auf dem Arbeitsmarkt. Das sind sehr langfristige Effekte, aber leider sind diese Effekte eben so groß, weil das Wachstum und die Produktivität einer Volkswirtschaft ganz zentral von der Bildung und den Kompetenzniveaus der Bevölkerung abhängt, dass in der langen Frist diese Effekte doch sehr stark durchschlagen.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt beleuchten. Viele Eltern sind ja momentan auch in einer unguten Situation. Also einerseits müssen sie arbeiten, aber auf der anderen Seite die Kinderbetreuung und Homeschooling stemmen. Und das geht selten über einen längeren Zeitraum gut. Was geht uns denn da verloren an Wertschöpfung?
Das ist recht schwer genau zu quantifizieren, weil das häufig ja so ist, dass die Eltern versuchen, alles gleichzeitig zu machen und dann eben lieber nachts noch arbeiten, wenn das geht. Es ist so, dass vielfach die Kinder eben dann auch alleine gelassen werden. Es ist ja auch so, dass wir zumindest im jetzigen Lockdown mehr Notbetreuungsmöglichkeiten haben, da wo beide Elternteile tatsächlich arbeiten müssen. Darum ist es relativ unklar, wie groß der Effekt ist. Aber insgesamt sind, wenn für alle Kinder 12 Jahren, die eigentlich eine Betreuung brauchen, wir davon ausgehen müssen, dass ein Elternteil zu Hause bliebe, dann wären das auch 8% der Beschäftigung derzeit, die zurzeit nicht ausgeübt werden konnten. Das ist also noch ein weiterer gewichtiger Effekt.
Sagt Professor Ludger Wössmann, der Leiter des IFO-Instituts für Bildungsökonomik. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wössmann.
Dankeschön.
Im Waldorfer Softwarekonzern SAP hat es schon in den vergangenen Monaten einige Zu- und Abgänge beim Vorstandspersonal gegeben. Jetzt geht der Ringelreigen munter weiter. Es gibt eine neue Marketingchefin, während die Vorständin für Kundenbeziehungen das Unternehmen verlässt. Das hat SAP heute bestätigt. Außerdem hat der Konzern überraschend seine vorläufigen Jahreszahlen vorgelegt. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende.
Der Waldorfer Softwarekonzern SAP wurde im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie voll erwischt. Die Jahresziele mussten zweimal nach unten korrigiert werden. Diese hat SAP nun erreicht. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg nach den vorläufigen Zahlen leicht auf rund 8,3 Milliarden Euro. Dazu habe das vierte Quartal maßgeblich beigetragen. Hier werden traditionell die meisten Aufträge abgeschlossen. Das Ergebnis sei auch durch geringere Ausgaben erreicht worden, auch weil es wenige Geschäftsreisen gab und viele Veranstaltungen virtuell stattfanden. Für Firmenchef Christian Klein ist es gelungen, im immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft trotz neuen Lockdowns einen so wörtlich eindrucksvollen Schlusspunkt in 2020 zu setzen. Für das jetzt laufende Jahr rechnet SAP mit einem weiteren Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses um bis zu 6%. Der Konzern soll noch stärker zu einem Cloud-Anbieter umgebaut werden. Den ausführlichen Geschäftsbericht für 2020 wird SAP am Monatsende vorlegen. Andreas Reinhardt, SWR Wirtschaftsredaktion.
Steuerberater, Unternehmen und Solo-Selbstständige ärgern sich zurzeit über die Corona-Bürokratie. Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz hatten zwar schnell und unbürokratische Hilfen zugesagt, aber tatsächlich geht es nur langsam voran. Für Unmut sorgt jetzt auch noch eine Regeländerung, wegen der viele nicht wissen, ob sie jetzt überhaupt Geld bekommen. Eva Lambi-Schmidt hat einen Musiker in Trier getroffen, der leer ausgeht.
Allein in seinem Musikzimmer in seiner Wohnung in Trier. Hier probt und komponiert Ralf Brauner neue Lieder für bessere Tage. 45 Jahre hat der Trierer Gitarrist auf der Bühne gestanden und mit Live-Auftritten sein Geld verdient. Durch Corona und den Lockdown ist alles anders.
Als Live-Musiker so 100% Einbußen der Einnahmen und da ich meinen Job zweigeteilt mache als freier Gitarrenlehrer, da habe ich halt auch Teile Einbußen. Also ich kann keine Kurse geben mit mehreren Leuten, sondern bin reduziert auf den Online-Unterricht, sodass das den Unterrichtsumfang ungefähr auf 80-90% reduziert.
Damit Ralf Brauner mit seinem Musikunterricht während des Lockdowns überhaupt noch Geld verdienen kann, musste er sogar noch investieren in ein besseres Mikrofon, Kopfhörer und Computerprogramme. Eine Doppelbelastung. Investitionen bei geringerem Einkommen, die er gar nicht anrechnen kann für die Hilfen. Denn das Bundeswirtschaftsministerium hat die Bedingungen für die Hilfen nachträglich angepasst, damit sie EU-Recht entsprechen. Es geht ums Kleingedruckte. Die Unternehmen und Soloselbstständigen müssen nun nachweisen, dass sie so viel Verlust machen, dass sie ihre Fixkosten nicht mehr decken können. Also zum Beispiel die Miete. Investitionen wie ein neues Mikrofon zählen nicht dazu, sagt Steuerberater Patrick Nücken aus der Pfalz.
Für Fixkosten gelten maximal Instandhaltungsaufwendungen. Und wenn ich neu investiere, ist es ja eine Investition, keine Instandhaltung.
Auch die Kosten für die Steuerberatung und die Buchhaltung werden nicht mehr gefördert. Genauso wenig wie der Lohn für den Unternehmer selbst. Alleine Patrick Nücken hat im November und Dezember etwa 100 Anträge für Corona-Hilfen gestellt und ärgert sich wie viele Kollegen über die Änderungen der Berechnungsgrundlage. Viele Anträge seien damit wohl falsch oder sogar überflüssig gestellt worden.
Es wurde niemals kommuniziert, weder vom Herrn Minister Scholz oder noch vom Herrn Altmaier, dass da gegebenenfalls nur Verluste gedeckt werden. Hätten wir von vornherein vom Beraterseite gewusst, dass ein Deckungsbeitrag rangezogen wird und erst dann, wenn endgültige Verluste da sind, eine Förderung im Raum steht, hätten wir uns viel Arbeit, Zeit sparen können.
Patrick Nücken rechnet sogar damit, dass viele bereits ausgezahlte Hilfen wieder zurückgezahlt werden müssen. Darunter leiden vor allem die Betroffenen, in denen falsche Hoffnungen geweckt wurden.
Und wenn ich jetzt dir noch sage, von dem bisschen Geld, was du bekommen hast, musst du was zurückbezahlen, greift mal im nackten Mann in die Tasche. Ja, das sieht draußen schon ziemlich schlimm aus bei unseren Mandanten. Und wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann wird es wohl einige nicht überleben können.
Sagt dieser Steuerberater in einem Beitrag von Eva Lambi-Schmidt. Eine Anwaltskanzlei aus New York hat den Online-Riesen Amazon wegen möglicher Preisabsprachen verklagt. In einer Sammelklage wird Amazon vorgeworfen, zusammen mit 5 großen Buchverlagen die Preise für E-Books nach oben getrieben zu haben.
Die Verbraucher hätten dadurch unter Umständen überteuerte Bücher kaufen müssen. Zu den mitbeschuldigten Verlagen gehören unter anderem Penguin Random House und HarperCollins. Amazon sieht sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. In den USA wickelt der Konzern mit Sitz in Washington State rund 90% der gesamten E-Book-Verkäufe ab. Die Sammelklage mehrerer Verbraucher wurde vor einem New Yorker Gericht eingereicht. Von einer Kanzlei, die schon 2011 eine ganz ähnliche Klage gegen Apple wegen der Preise für E-Books formuliert hatte. Das Verfahren damals hatte zur Folge, dass mehrere 100 Millionen US-Dollar zurück an die Kunden gezahlt wurden. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
Und zum Schluss noch der Blick an die Aktienmärkte. Der DAX beendet die Woche im Minus.
Gegen Ende des Computerhandels geben DAX, MDAX, SDAX, aber auch alle anderen europäischen Aktienmärkte zum Teil sehr deutlich nach. Was da noch auf uns zukommen wird, zumindest in den nächsten Wochen, tangiert die Volkswirtschaften empfindlich. Überall werden dramatisch höhere Infektionszahlen gemeldet, die den Wettlauf gegen die Zahl der Impfungen klar gewinnen. Dieser Negativspirale folgen heute auch die Märkte. Der DAX verliert 1,4% und beendet die Woche bei 13.787 Punkten. Auch in den USA geben die Kurse nach, obwohl die Berichtssaison erfreulich begann. Die amerikanischen Banken haben prächtig verdient, vor allem JP Morgan. 12 Milliarden Dollar nur im letzten Quartal, so viel wie noch nie. Trotzdem verliert auch diese Aktie rund 2,5%. Wohl auch deswegen ist die Aktie der Deutschen Bank der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von 3,6%. Was der DAX aber kann, das hat er ja letzte Woche gezeigt. Deutlich über 14.000 Punkte gehen. Dieses Potenzial hat er ja immer noch. Das wissen all die, die nur auf niedrige Kurse lauern, um wieder einzusteigen. Nur, wie schnell sich der Wiedereinstieg dann auch rentiert, das hängt ganz klar von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.